Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich zugeschaltet haben, um bei diesem Podcast sich ein wenig über ein neues Reiseprojekt zu informieren, das mein Kollege Peter Vollbrecht und ich für Zeitreisen entwickelt haben, die Grand Tour der deutschsprachigen Philosophie, die uns im kommenden Sommer einmal quer durch Deutschlands Norden und Osten führen soll, um unterschiedliche Orte zu bereisen, die in besonderer Beziehung zu Denker und Denkerinnen, zu Persönlichkeiten stehen, die an diesen Orten gewirkt haben. Dieses Projekt werde ich, wie gesagt, zusammen mit meinem Kollegen Peter Vollbrecht durchführen, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Lieber Peter, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt gemeinsam miteinander auf den Weg bringen. Nicht nur deswegen, weil es für einen einzigen philosophischen Reiseleiter vielleicht auch zu viel werden würde, so etwas zu machen, sondern weil es auch in einer Kooperation entstanden ist. Und Kooperation, finde ich, ist etwas, was uns Philosophen immer gut zu Gesichte steht. Ja, vielleicht ganz kurz noch zwei Worte zu unseren Personen. Ich bin Christoph Quarch, bin bei Zeitreisen seit inzwischen 4 Jahren eben mit im Team und habe dort verschiedene Reiseangebote, die uns teils nach Deutschland führen, teils auch ins europäische Ausland. Ich bin, wenn man so will, in der Hinsicht der Juniorpartner zu Peter. Der ist so etwas wie der Grand Seigneur der philosophischen Reise, der bei Zeitreisen schon gefühlt vor diversen langen Jahren begonnen hat, dieses Reiseformat ins Leben zu rufen, der schon sehr viele philosophische Reisegruppen quer durch Deutschland und durch Europa geführt hat. Und ja, mit dem zusammen nun ein gemeinsames Projekt anzustrengen, glaube ich, etwas ist, was für uns beide etwas Neues ist, aber auch ein vielversprechendes Abenteuer. Peter, lass uns vielleicht gleich bei diesem Thema bleiben. Es ist eben auch etwas Ungewöhnliches, dass man eine philosophische Reise anbietet, bei der nicht nur ein einziger Reiseleiter unterwegs ist, sondern gleich ein Gespann in Erscheinung tritt. Warum ist das so?
Naja, das könnte wahrscheinlich erstmal an der Länge des Projektes liegen. Es sind ja fast 2 Wochen. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Randgeschichte. Ich glaube, der hauptsächlich der interessantere Punkt ist auch für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gäste, einfach sich mit 2 Stimmen zu beschäftigen. Wir sind ja dann doch diejenigen, die das Thema hineinwerfen in die Gruppe. Und das sind 2-stimmig und 2-perspektivisch, denn philosophieren heißt doch wohl auch immer, irgendwie Lesarten zu erzeugen. Lesarten des kulturellen Bestandes. Und so schreibt sich die Philosophie seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden fort, indem immer wieder neue Lesarten entwickelt werden. Und wir beide, denke ich mir, haben da 2 verschiedene Perspektiven, perspektivische Standpunkte, von denen wir aus dann dieses Thema aufarbeiten. Und seitdem du bei Zeitreisen bist, hat sich die ganze Sache ja auch ziemlich belebt, gerade auch weil irgendwie eben verschiedene Stimmen, verschiedene Akzente gesetzt werden. Also ich glaube, es halte ich für einen großen Gewinn, gerade einen großen Gewinn für diese Reise, dass eben 2 verschiedene Fenster geöffnet werden auf das Thema.
Okay, für so eine Reisegruppe, die wir dann hoffentlich im nächsten Sommer haben werden, ist das natürlich aber auch eine gewisse Herausforderung, weil ja es für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin an einer philosophischen Reise auch nicht unerheblich ist, eben mit dem entsprechenden Reiseleiter irgendwie auch in ein gutes Gespräch zu kommen. Hast du eine bestimmte Vorstellung, wie du dir diesen Diskursraum, diesen Gesprächsraum einer solchen Reisegruppe wünschst? Welche Stimmung idealerweise in so einer Reisegruppe entstehen könnte?
Ja, also ich glaube, dass die Erfahrung hast du auch gemacht, dass man das Gefühl hat, eine Gruppe wächst zusammen und so nach dem 2. Aufwachen, beim 2. Frühstück, also meine Erfahrung, ja, da merkt man, wie eine Gruppe wächst zusammen, sie kriegt dann vielleicht sogar irgendwie eine Seele mit 2, 3 Personen, die das tragen, an die sich dann andere rangliedern. Wir haben also eine ganze Distanz, wir haben große Zeit, das zu entwickeln. Und ich stelle mir so vor, dass wir uns ja auch sehr vielen Räumen begegnen werden, sowohl im Bus wie dann auch irgendwie dann in den Hotelräumen, wie auch in den einzelnen Exkursionsplätzen, an denen wir zusammen sind. Wir haben also ein ganz buntes Programm, sehr abwechslungsreiches Programm gebaut für diese Reise, so dass ich hoffe, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wenn sie denn wiederum nach Hause fahren, das Gefühl haben, das waren jetzt aber wirklich 2 sehr interessante Wochen, nicht nur stofffüllig, sondern eben auch Beziehung knüpfen können mit anderen Reiseleitern, mit allen anderen Gästen der Gruppe. Und dass eben Philosophie nicht nur irgendwie so im hohen Ton erzeugt wird, sondern auch wirklich untereinander. Ich finde, so eine philosophische Reise hat irgendwie mindestens immer 2, 3 Ebenen. Das ist die sachliche Ebene, dann ist es irgendwie der Ort, an dem man dann ist, an der Zeit, mit der man sich beschäftigt. Aber eben auch ganz wichtig und vielleicht sogar das fast mit das Wichtigste, Die Gespräche untereinander, die sich erzeugen können bei Spaziergängen, bei beim Kaffee trinken, dergleichen mehr. Und unsere Aufgabe als Reiseleiter ist es, möglichst für eine gute Atmosphäre zu sorgen, also den Ton nicht zu hoch zu hängen und möglichst die Schwellenangst zu nehmen. Aber ich glaube, das passiert spätestens nach der zweiten Übernachtung.
Okay, ich hoffe, es wird so sein, aber ich glaube, aus eigener Erfahrung bestätigen zu können, was du da sagst. Zumal dann, wenn eben tatsächlich auch diese verschiedenen Gesprächs- oder Diskursräume entstehen, von denen du gesprochen hast. Du hattest auch gerade das Stichwort gegeben, als du von den Exkursionen redetest und darauf Bezug genommen hast, dass wir ja auch verschiedene Orte ansteuern werden, die etwas mit den Denkern, die wir aufsuchen, zu tun haben. Also kleine Gedenkstätten, Häuser, die zu Ehren einer geistigen Persönlichkeit eingerichtet worden sind und dergleichen mehr. Da könnte man jetzt natürlich auf die Idee kommen, dass das Ganze irgendwie auch so etwas museal wird. Also dass es letztlich eine Reise ist, in der viel Wissen transportiert wird, aber die eigentlich gar nicht so den Bezug zur Gegenwart hat. Wie nimmst du das wahr? Werden wir die Philosophie, mit der wir auf dieser Reise zu tun bekommen, auch in die Gegenwart übersetzen können? Was ist deine Vorstellung davon? Wie hast du dir das gedacht?
Ja, also die Idealkonstruktion, Christoph, finde ich, ist schon geborgen in dem Ausdruck Tradition. Das kommt ja aus dem lateinischen tradere, hinübertragen, her und bedeutet ja, dass das, was hinübergetragen wird, bei uns in irgendeiner Weise ankommen muss. Das heißt, es muss irgendwie ein inneres Echo, eine innere Resonanz, eine innere Responsivität auslösen können. Also nehmen wir diese Beispiele, die du gerade auch erwähnt hattest in deiner ersten Tour d'Horizon. Das ganze religionsphilosophische Thema ist sicherlich auch immer wieder ein Thema, mit dem sich Menschen beschäftigen, weil das Thema Religion in irgendeiner Weise zusammenhängt mit dem Thema sinnvolles Leben führen. Nicht nur ausschließlich, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Domäne der Religionsphilosophie und der Religion. Also das muss uns erreichen können, diese Themen, und dafür zu sorgen, glaube ich, das ist eine große Aufgabe, dass wir versuchen, eigentlich diesen Vergangenheitshorizont, der teilweise 700 Jahre zurückliegt. Die Mystikerinnen kommen aus dem Hochmittelalter, aus dem 12., 13., aus dem 13. Jahrhundert, 14., 13. Jahrhundert. Da liegt eine ganze Menge dazwischen und die Zeit hat sich weitergedreht und vor allem hat sich extrem modernisiert bis heute. Und da stellt sich natürlich diese Frage, und es wird eine ganz besondere Herausforderung sein, gerade diese Zwischenräume zu füllen und deutlich zu machen, warum und wie diese Traditionen noch zu uns heute sprechen. Also als Beispiel nur zu nehmen, wenn wir ein Beispiel nehmen, ich war Leibniz, den du ja irgendwie auf deiner dritten Station schon hast, nicht wahr? Kommt aus der Zeit des Barock, die eigentlich eine sehr optimistische Zeit gewesen ist. Die Pest lag gerade irgendwie 2, 3 Generationen hinter ihm. Er ist der Erfinder der Rechenmaschine, er ist der Erfinder der digitalen Sprache, er ist der Erfinder der Infinitesimalrechnung, mit der man gleichsam die Unendlichkeit und die Null in das Rechnen eingeführt hat. Das heißt, er steht an der Schwelle, nicht wahr, der Quantifizierung der Welt, in der wir heute uns bewegen, wo alles eben nicht wahr, verrechnet und quantifiziert wird. Und in irgendeiner Weise ist Leibniz einer derjenigen, die diese Entwicklung mit auf den Weg gebracht haben. Das ist eine Facette von Leibniz. Wir werden, glaube ich, immer wieder sehen, dass diese Denker, mit denen wir uns beschäftigen, einerseits moderne Aspekte haben und gleichzeitig wiederum sehr traditionelle Aspekte haben. Wahrscheinlich ist es so, wie das eine Art Echo, das wirft ein Echo zu uns als Persönlichkeiten, weil wir wahrscheinlich auch immer irgendwo modern und traditionell sind. Ne? Also ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung und das wird uns, glaube ich, auch richtig Spaß machen, das zu erzeugen.
Ja, nun hast du natürlich selber auch ziemlich ambitioniertes Programm. Insofern, als du mit Meister Eckhart auch eine Gestalt des Hochmittelalters im Plan hast, dann hast du mit Jakob Böhme jemanden, der eher schon aus der Renaissance kommt. Dann hast du ein ganzes Spektrum von Romantikern und dann auch noch ein Jahrhundertgestein wie Friedrich Nietzsche. Also dieses Hoppen von einer Epoche in die andere, auch von einem geistigen Profil zum nächsten, das ist nicht einfach. Wie wirst du diese schwierige Aufgabe lösen?
Das ist nicht einfach, da hast du recht, Christoph, aber es ist auch lustvoll. Es ist auch lustvoll, ja, sich von der einen zum anderen zu bewegen und vor allem dann irgendwie die Zwischenräume zu entdecken. Die Zwischenräume sind oft irgendwie sehr, sehr faszinierend, weil erst aus diesen Zwischenräumen sich die einzelnen Positionen begreifen lassen. Also Nietzsches Eindreschen auf das Christentum, als der Hintergrund, von dem er eigentlich kommt, aus diesem protestantischen Elternhaus, dieses Stürzen der Religion und der herkömmlichen Moral, lässt sich eigentlich im Grunde genommen nur begreifen auf dem ganzen Hintergrund des 19. Jahrhunderts, wo einfach die großen Systemphilosophien zerbrechen und zerbröseln. Und ein ganz neuer Blick auf das Leben und auf die Philosophie stattfindet. Auch Nietzsche, der große Reisende, der irgendwie von hier nach dort gereist, sind wir in billigen Pensionen. Also dieses Verbindende, dieser Kitt, dieser kulturelle Kitt, den irgendwie zu kneten und deutlich zu machen, das, glaube ich, ist das besonders Lustvolle dabei.
Sehr schön. Ja, das, wo du so davon sprichst, macht mir das auch schon Lust. Apropos Lust, es gibt Philosophen, zu denen hat man besondere Lust. Das ist auch bei uns alten Hasen der Fall. Es gibt einfach welche, zu denen fühlt man sich eher hingezogen. Die sprechen einen eher in der Seele an. Wie ist es bei dir, bei dem Programm, was du vor dir hast? Gibt es dort die eine oder andere Gestalt, zu der du eine besondere Affinität hast?
Ja, wenn ich so aus den 16 das 2, 3 rausgreifen würde, die mir ganz besonders viel sagen, mit denen ich mich da auch ein bisschen schon beschäftigt habe, dann wäre das auf jeden Fall Ernst Cassirer, mit dem du ja beginnst in Hamburg. Ernst Cassirer deswegen, weil er wirklich ein moderner Denker ist, der viele Strömungen des beginnenden 20. Jahrhunderts zusammengreift. Also einmal den Blick auf die Kulturen selber, also diese Erkenntnis, dass all unser Denken kulturgeleitet ist. Und kulturgeleitet heißt dann irgendwie auch wiederum, der Blick auf die Sprache. Also er ist auch ein Sprachphilosoph. Nicht umsonst zählt ihn ja Wolfram Eilenberger in seinem Bestseller Zeit der Zauberer zu den 4 wichtigsten Denkern des frühen 20. Jahrhunderts. Also Ernst Cassirer ist für mich ein wichtiger Denker. Dann ist aber auch Goethe ein ganz wichtiger Denker, obgleich er kein Philosoph ist. Also ich glaube, Goethe hätte sich dagegen gewehrt, Philosoph zu sein. Aber er ist natürlich auch philosophisch sehr interessant, gerade auch in seinen Dichtungen. Gerade auch der Faust ist, glaube ich, eine sehr, sehr philosophische Dichtung. Also da kann man so die Grenze zwischen Philosophie und Literatur vielleicht auch so ein bisschen porös halten. Das entspricht meinem Naturell auch ganz gerne oder entspricht diesem Naturell, weil ich mich gerne in diesem Zwischenbereich von Philosophie und Literatur aufhalte, aus dem einfachen Grund, dass ich von vornherein immer etwas skeptisch war gegenüber der Artikulationskraft der philosophischen Sprache und des philosophischen Begriffs und immer bereichernd und auch erweiternd empfunden habe, wenn die Literatur gleichsam nicht war, außerhalb des Bereiches des Begriffes sich bewegt, sich mit Metaphern und Bildern beschäftigt. Und von daher ist Goethe für mich ein ganz, ganz wichtiger Autor. Er ist aber auch ein ganz wichtiger Autor aus einem sehr, sehr aktuellen Grund. Ich halte ihn in seiner Naturphilosophie für einen ganz, ganz wichtigen Referenzpunkt für unsere ökologische Krise. Also für das, was man irgendwie ökologische Philosophie nennen könnte. Das ist, von daher ist er auch irgendwie ein sehr, sehr aktueller Denker, würde ich mal sagen. Das sind so die beiden, die ich wichtig finde. Fichte ist mir auch sehr nah, wiewohl Fichte und Goethe sich überhaupt nicht vertragen haben.
Gar nicht.
Goethe war froh, dass Fichte rausgeflogen ist aus Jena in dem berühmten Atheismusstreit. Aber Fichte ist irgendwie ein unheimlich energischer Denker, der nicht nur auf der philosophischen Bühne aktiv gewesen ist, sondern eben auch auf der politischen Bühne. Das macht ihn mir schon mal sehr faszinierend, interessant. Er ist deswegen für mich auch so interessant, weil er wohl wie kein anderer sich in das Problem der Frage eingebohrt hat, was ist es eigentlich, dieses Ich? Wo steht es? Steht es an der Wurzel all unseren Denkens, all unserer Wissenschaft? Und er hat sich da reingebohrt mit verschiedensten Wissenschaftslehren und er ist nie zum wirklichen Erfolg gekommen. Und von daher ist er schon auch faszinierend. Dann, mit denen ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, das sind natürlich die Mystiker und Mystikerinnen, das muss ich zugeben. Wiewohl das ein etwas komisches Ding ist, weil ich einerseits mich mit der Mystik in dem Islam und im Judentum eigentlich ein bisschen auskenne und auch in der hinduistischen Mystik. Es scheint so zu sein, als sei ich da so ein bisschen eher so auf dem eigenen Auge blind und würde woanders hingucken. Deswegen finde ich es eine schöne Ergänzung für mich, ja, jetzt auch mal die deutschen Mystikerinnen und Mystiker kennenzulernen und vor allem den Unterschied, den wesentlichen Unterschied zur zum Beispiel islamischen Mystik herauszufinden. Darauf freue ich mich schon sehr. Also Mystik ist vor allem auch ein deswegen schon ein interessantes philosophisches Thema, weil ebenfalls die Mystik eigentlich über die Begrenzung des Diskurses, des Begriffes hinausgreift, hinausgeht und dadurch Philosophie auch erweitern kann. Das finde ich immer sehr, sehr spannend.
Okay, das eine sind jetzt eben die Denkergestalten, von denen du gesprochen hast. Das andere sind natürlich auch die Orte, die dieser Reise ihren besonderen Zauber, ihren besonderen Charme verleihen. Und es ist ja eine der Ideen, eben auch Ort und Denkerpersönlichkeit, mit der wir es zu tun bekommen, miteinander zu verbinden. Wie nimmst du das wahr? Gibt es eine Beziehung zwischen einem geistigen Profil und einer geistigen Landschaft oder einer Landschaft, in der Menschen groß werden? Und wenn ja, gibt es eine bestimmte Zielregion, die wir ansteuern, an der du das besonders deutlich wahrnehmen könntest?
Schwierige Frage. Also meines Wissens nach scheint es mir so zu sein, als würden wir zwei große Schwergewichte, landschaftliche Schwergewichte irgendwie in Deutschland haben, in denen sich vor allem in der sogenannten Sattelzeit, also der Zeit des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts, das entschieden hat, von dem wir heute eigentlich noch zehren. Und das ist einerseits Thüringen und auf der anderen Seite das Schwabenland. Im Schwabenland kann ich es mir ein bisschen erklären, weil ich ja selber da schon seit 20 Jahren lebe und die Mentalität ein bisschen kenne. Da scheint es mir damit zusammenzuhängen, dass es eben diese protestantischen Pfarrhäuser sind, aus denen die Denker herausgekommen, nicht alle, aber doch eine ganze Reihe. Und die dann tatsächlich, wie du schon am Anfang sagtest, sich im Grunde genommen mit der Frage nach der Nähe und der Ferne zu Gott abgearbeitet haben und sie dann irgendwie modernisiert haben, eine modernere Religion haben, prägen wollen. Das trifft vor allem für die schwäbischen Denker zu. Thüringen und Jena ist natürlich damals eben auch ein wesentlicher Schwerpunkt gewesen. Das hat, glaube ich, aber auch etwas, Goethe hat das so besonders hervorgehoben, mit der Regionalität Deutschlands zu tun. Goethe war nicht unbedingt jemand, der für den Zentralstaat eingetreten ist. Er fand sogar die Vielstaaterei für die Kultur besonders produktiv, weil im Grunde genommen nicht war jedes einzelne kleine Fürstentum irgendwie selbstständig war und eine selbstständige Kolorit hat entwickeln können. Das gehört sicherlich irgendwie zur Besonderheit von Deutschland dazu. Dadurch unterscheidet sich, glaube ich, unsere deutsche kulturelle Szene, auch philosophische, literarische Szene, entscheidend von der französischen, wo alles sehr zentralistisch gewesen ist. Es gibt ein paar Ausnahmen in Frankreich, wie Montaigne etwa, der aus Bordeaux gekommen ist. England sieht die Situation wieder etwas anders aus. Da zieht sich so eine Grenzlinie, auch Konfliktlinie schon durch, die wir heute noch erleben, zwischen Schottland auf der einen Seite und England auf der anderen Seite. Eine gewisse Rivalität. Also die schottischen Denker waren im 17., 18. Jahrhundert ganz stark gewesen in England. Aber auch dort doch mehr oder weniger zentralistisch auf die großen Städte. Aber bei uns haben wir eben diese Regionen. Das hat etwas mit dieser Vielstaaterei zu tun. Ob das etwas mit dem Klimatischen zu tun hat, kann ich dir nicht sagen. Ob es etwas mit dem Dialekt zu tun hat, kann ich dir ebenfalls nicht sagen. Aber da gibt es sicherlich auch einige Untersuchungen, gerade auch in jüngster Zeit. Wir feiern ja dieses Jahr das 250. Geburtstag von Hölderlin. Und da gibt es schon einige Stimmen, die sagen, irgendwie, das hat etwas mit Hölderlins Schwabentum und der schwäbischen Sprache zu tun. Aber ich glaube, darüber weißt du sehr viel besser Bescheid als ich.
Möglicherweise, aber grundsätzlich denke ich, kann das ja auch ein ganz interessanter Erkenntnisgewinn sein, den wir im Zuge dieser Reise füreinander auch gewinnen können, dass man tatsächlich auch mal so ein bisschen schaut, wenn man in diese Region kommt, gibt es hier etwas Spezifisches, was sich irgendwie dann auch in der Denkweise derer spiegelt, mit denen wir es da zu tun bekommen. Könnte ja auch ein ganz interessantes Experiment sein, ein bisschen darauf das Augenmerk zu richten. Letzte Frage, kurze Antwort. Gibt es jetzt schon, wenn du so die Reise, die den zweiten Teil der Reise, den du ja begleiten wirst, vor deinem inneren Auge imaginierst, wo du sagen wirst, das wird für mich das persönliche Highlight?
Also ich möchte nochmal in den ersten Teil reingehen, Kloster Helfter, da war ich noch nie. Das scheint mir ganz spannend zu sein als Frauenkloster, also da wäre ich jetzt sehr gerne. Würde ich sagen, also wenn du mich gefragt hättest, nenn mir einen Platz, dann hätte ich auf jeden Fall dieses Kloster Helfter genommen. Und aus meiner Tour, aus der zweiten Tour, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja, es sind eigentlich drei Orte. Es ist Berlin natürlich, nicht nur, weil ich irgendwie ursprünglich in Berlin bin, ja, geborener Berliner, auch wenn man es mir nicht anhört. Aber Berlin war natürlich in der Zeit der Aufklärung so die große Stadt gewesen und heute eine faszinierende Stadt immer noch. Ich bin irgendwie jedes Jahr mindestens ein, zwei Mal in Berlin. Dann auf jeden Fall Weimar, das ist für mich ebenfalls eine ganz wichtige Stadt, weil irgendwie Weimar und Jena, ich nehme die beiden immer so ein bisschen zusammen, ja, so der Kernpunkt irgendwie der deutschen Klassik und Romantik gewesen sind. Und das ist nun mal so ein bisschen meine philosophische Milch, die ich so von der Universität mitbekommen habe, von der ich mich heute immer noch tröpfchenweise ernähre. Und Görlitz kenne ich gar nicht, aber glaube ich, Görlitz ist auch nicht ganz spannend. Ich habe nicht nur einmal gesagt, es sei irgendwie eine so wunderschöne Altstadt, sondern irgendwie, weil es eben auch am Rand der Republik liegt und wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen Polnisches erahnen lässt. Und bin ganz gespannt auf den Platz dort unten. Das wären so die drei, vier Plätze, die mich ganz besonders interessieren, ja.
Görlitz, spannend. Ich glaube, da geht ihr auch über die Grenze, richtig?
Ja, wir gehen auch einmal über den Ostteil. Görlitz ist eine geteilte Stadt. Das ist ja wie ein deutscher Teil, ein polnischer Teil. Auf jeden Fall. Und Görlitz wird auch, glaube ich, 2021 oder 2022 ein Jakob Böhme Veranstaltungs-Highlight haben. Also wir werden Jakob Böhme ganz besonders würdigen, weil es wohl so zu sein scheint, dass, was ich aufgegriffen habe, dass Jakob Böhme, der ja Autodidakt gewesen war, gar kein Philosoph gewesen war, Schumacher Sohn, glaube ich, gerade eine enorme Resonanz hat, eine Resonanz und Renaissance hat, das wird auch zu prüfen sein, warum gerade heute, in unserer heutigen modernen Zeit, in der alles in Zahlen und in alles quantifiziert wird, warum heute die Mystik eine solche Renaissance erlebt. Nicht nur irgendwie die deutsche Mystik, nicht nur europäische Mystik, sondern generell, nicht wahr, flirten ja die Menschen, oder ein Teil, nicht wahr, nicht alle, aber auf jeden Fall eine bestimmte Subkultur flirtet eben mit diesem alternativen Zugang zur Wirklichkeit.
Also in Görlitz geht es nicht nur an die Grenze, da geht es auch über die Grenze. Und ansonsten werden wir das grenzenlose Reich des Geistes miteinander durchqueren. Peter, ich freue mich sehr darauf. Und nachdem du jetzt gerade auch noch so von Görlitz geschwärmt hast, würde ich doch gerne auch bei deinem Part der Reise noch mit dabei sein. Aber wir werden sehen, was sich machen lässt. Jedenfalls herzlichen Dank für deine Ausführungen.